Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Wer bist du Podcast? Aus Liebe zur Freiheit und weil alles möglich ist, auch für dich. Mein Name ist Michelle Gerber. Hier findest du alles rund ums Thema Selbstermächtigung, rund um wer bist du, wer kannst du sein, wozu bist du hier, urweiblich Frau sein, wirklich, wie kannst du dir das geilste Leben deiner kühnsten Träume erlauben, also wirklich, gib dich in deinem Leben, bitte. Bitte nicht mit weniger zufrieden. Du hast jetzt hier als dieser Mensch, dieser Klumpenfleisch und alles, was du wir sind so viel mehr, als wir glauben zu sein. Oh mein Gott. So wie du jetzt bist, wer bist du? Mit allem, was du bist, gibt es dich nur einmal. Also wenn du überall so ein bisschen faule Kompromisse eingehst und dich nicht wirklich lebst, weil du irgendwie glaubst, du hast es nicht verdient oder du kannst es nicht oder wer glaube ich zu sein oder was denken die anderen? Zoom mal raus in 200, 300, 400 Jahren, in 1000 Jahren oder schon viel früher. Es interessiert doch niemanden mehr, was du gemacht hast. Die Menschen sterben aus, die Meinungen über dich, die sterben aus. Aber das, wer du bist, das, was du in diese Welt bringst, so dein Vermächtnis, das bleibt. Das bleibt. Also wirklich lebe dich. Du wirst gleich ein wundervolles Interview mit der lieben Alice, auch bekannt als Alice im Wunderland, richtig sympathisch, wirst du gleich hören. Ein wundervolles Interview. Ich lege es dir so sehr ans Herz. Alice ist eine Frau, die spirituelle Arbeit macht, auch viel Schattenarbeit. Sie begleitet auch Menschen in ihre Größe. Sie hat einen TikTok-Kanal und YouTube und legt Karten. Und ich stelle ihr auch einige kritische Fragen, weil jetzt so Karten legen und so. Ich sehe da einige Dinge kritisch, weil ja, sie so dann im Interview. Noch kurz zu Alice, sie ist so eine faszinierende Frau, sie hat mich so berührt. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Vielleicht noch kurz. Ich wurde, beziehungsweise sie wurde mir vorgeschlagen, als also so ein Reel von ihr. Und das hat mich so berührt. Es hat so viel mit mir gemacht und ich wusste in diesem Moment, Alice, brauch dich im Wer bist du Podcast? Unbedingt, so, du gehörst da dazu. Ja, genau, dann habe ich sie angeschrieben und sie hat direkt zugesagt. Sie ist, wie gesagt, für mich eine sehr faszinierende junge Frau. Sie ist Muslimin, so wie wir werden noch genauer auf ihre Geschichte eingehen. Sie ist eine lesbische Frau und ja, mit ihr wurden Teufelsaustreibungen, sagt man dem so, Dämonenaustreibungen gemacht, weil man irgendwie glaubte, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt, weil wie kannst du auf Frauen stehen? Eieiei. Nein, ich lache jetzt, aber es ist überhaupt nicht lustig. Oder eben auch so, also für mich, so das, was sie verkörpert, eben als muslimische Frau, mit der Spiritualität, mit dem, dass sie Frauen liebt und so weiter, sie ist für mich so ein Vorbild und so wichtig. Ja, also danke, Alice, von Herzen, dass du vorangehst. Unterschätze bitte, und auch du, wenn du das hier hörst, unterschätze bitte niemals dein Wirken. Ja, da habe ich Gänsehaut, weil du weißt nie, wie das einem Menschen helfen kann. Ja, unterschätze dich nicht. Lasse das, was jetzt kommt, wirklich dein Herz berühren. Ich hoffe, du hast Stift und Papier bereit, weil du wirst da einiges für dich mitnehmen können. Lass uns auch sehr gerne in den Kommentaren wissen, was es ist. So, was ist so dein Aha-Erlebnis für dich? Was nimmst du mit aus dieser Folge? Was hat dir richtig viel gedient? Was siehst du vielleicht auch anders oder kritisch? Aber glaube uns nichts einfach so, weil dann verfehlen wir hier die Intention. So, es geht immer darum, dass du für dich selbst herausfinden kannst, wer du eben bist, so wie du es siehst, wie du leben willst. Genau. Wichtig, ja. Du findest alles von der lieben Alice in den Shownotes. Schau da sehr, sehr gerne vorbei. Sie macht wirklich hervorragende Arbeit, also danke von Herzen dafür. Du findest auch von mir alles in der Bio. Genau, sprechen wir jetzt nicht mehr lange. Beginnen wir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen in der Show mit der lieben Alice. Much love.
Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Alice, im Wer bist du Podcast. Die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, ist die Frage, wer bist du? Und wie tief du darauf eingehen möchtest, das überlasse ich dir.
Dankeschön. Also, wer bin ich? Ich bin im Grunde genommen, viele kennen mich als Alice im Wunderland, spirituelle Mentorin als auch Autorin, aber davon abgesehen, was im Prinzip das ist, womit ich mich identifiziere, sehe ich mich halt als eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht, als das Universum irgendwo, das sich selber erfährt, wie ein jeder von uns. Und wer ich bin, ist so eine Sache, die definiert sich gefühlt jeden Tag aufs Neue. Und wer ich war, ist zum Beispiel auch nicht mehr, wer ich heute bin. Wer ich morgen sein werde, ist vielleicht jemand ganz anderes, mit dem ich mich heute identifiziere. Und deswegen finde ich die Frage, wer bist du, ist so breit gefächert irgendwo. Und ich finde, meiner Meinung nach, viele Leute verlieren sich sehr oft darin, sich selbst in eine Schublade zu stecken, anhand dieser Frage, wer man ist. Aber wenn man das Ganze spirituell betrachtet, ich kann halt nicht anders als spirituelle Mentoren das spirituell zu betrachten, finde ich, du bist eine unendliche Seele mit einem unendlichen Potenzial. Und wenn man in den eigenen Schöpfermodus kommt, kannst du jede Sekunde deines Lebens selbst entscheiden, wer du jetzt gerade sein möchtest.
Ja.
So das, was ich ganz, ganz wichtig empfinde.
Schön, ja. Ja, und ich glaube, es geht auch viel mehr darum, als jetzt so zu definieren, wer du bist, dass du dir erlaubst, das zu verlernen und entglauben und so, also herauszufinden, wer du eben nicht bist, damit das, weil das, wer du bist, das ist ja schon da, aber es ist auch so überschüttet oder von was auch immer allem, ja.
Schön, ja. Dankeschön, du hast das auch sehr, sehr schön ergänzt. Weil das ist genau auch so dieses Konstrukt von Ego und Seele. Unser Ego will immer definiert haben, wer er sein möchte. Oder im Prinzip ist es auch dieses auferlegte Konstrukt von, du bekommst einen Namen, du bekommst eine Steuer-ID etc., alles auferlegt. Und die Seele ist aber so vielseitig, aber auch gleichzeitig so individuell, wie du es schon gesagt hast. Sie weiß ganz genau, wer sie eigentlich sein möchte oder wer sie bereits ist. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, zu verlernen, wer du warst oder wenn man dir auferlegt hat, zu sein. Und das ist dann auch so dieser metaphorische Ego-Tod, ne? Also hast du sehr, sehr schön gesagt.
Ja, und gleichzeitig finde ich das Ego auch sehr wichtig. Also ich glaube, gerade so in der spirituellen Szene wird es oft so verteufelt und du musst jetzt egolos sein und irgendwie ein bisschen, aber jetzt sind wir ja Mensch und als Mensch ist das Ego schon sehr wichtig auch zum Leben überhaupt, sonst schweben wir irgendwo.
Ja. Das hast du so schön gesagt, weil ich bin auch der Meinung, dass spirituellste, was man machen kann, ist wirklich Mensch zu sein. Weil wir wollen immer Seele sein. Wir wollen irgendwie nur auf höheren Sphären unterwegs sein. Aber am Ende des Tages, was den Menschen so einzigartig macht, ist, dass der Mensch ein Ego besitzt und das solange er lebt. Und dass der Ego-Tod auch nicht wortwörtlich gemeint ist, sondern letztendlich nur, dass du ein Bewusstsein für dein Ego bekommst. Aber auch das Ego ist ja nicht schwarz und weiß zu betrachten. Deswegen hast du es sehr schön gesagt. Es ist so wichtig. Und ich merke auch immer mehr in der spirituellen Szene, wie halt nur noch Licht und Liebe irgendwie gepredigt wird. Und ich finde, das ist sehr, sehr toxisch, weil es in diese toxische Positivität geht. Und dann traut man sich auch gar nicht ran an diese Themen, wie du gesagt hast, mit wer willst du nicht sein zum Beispiel, sondern dann geht es nur noch um das, ja, das will ich sein, das will ich sein. Und ja, das ist sehr irreführend.
Ja. Ja, du beschäftigst dich ja auch viel mit Schattenarbeit. Das ist so, ich auch, weil ich finde das so wichtig, oder? Weil, ja, magst du da ein bisschen erzählen, was du da genau machst? Weil Vielleicht jetzt Menschen, die noch nicht so viel damit zu tun haben, denken sich, was ist Schattenarbeit?
Also Schattenarbeit lässt sich auf den Psychoanalytiker Carl Gustav Jung zurückführen. Und letztendlich betrachtet kann man sich das Ganze so vorstellen wie die verborgenen Anteilen, so wie der Schatten, der ja im Prinzip in der Dunkelheit ist. Es ist ein Teil von einem selbst, aber es ist halt eher etwas, was im Unterbewusstsein liegt. Und im Grunde genommen könnte man das auf einer anderen Ebene vielleicht auch als eigenes Ego betrachten, weil der Schatten hat sehr viel damit zu tun, was man eben alles nicht sein möchte. Und wenn man da kein Bewusstsein für den eigenen Schatten hat, ist man auch immer sehr, sehr schnell darin, anderen zu sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig. Man will sich selber halt gar nicht damit identifizieren. Und der Schatten im Prinzip ist sehr, sehr wichtig, den ans Board zu holen, weil, wie du es auch gesagt hast, die menschliche Erfahrung macht halt auch das Ego aus. Und wenn du da ein Bewusstsein für dein Ego entwickelst, ein Bewusstsein für deine Schattenanteile entwickelst, dann kannst du halt in die vollkommene Fülle deines Wesens kommen. Und das ist halt das Ziel. Und wie ich das Ganze im Prinzip mache, ist, da habe ich verschiedene Methodiken, unter anderem auch meditative Ansätze, dass wir da wirklich eine Art Zeitreise machen und gewisse Emotionen herausholen, vielleicht auch heraustriggern in gewisser Hinsicht. Und dass man da dann die Zeit im Prinzip zurückdreht, weil unser Unterbewusstsein kann ja nicht unterscheiden zwischen Gedanke und wirkliche Realität. Und dass wir da dann im Prinzip anhand unserer Halschakra wirklich durch die Kommunikation die eigentliche Wahrheit ans Licht holen. Dass man, also das sind da irgendwie ganz, ganz komische Übungen. Teilweise stellt man sich dann halt auch Situationen vor, wo man vielleicht fertig gemacht wurde und man holt sich die Kraft zurück, indem man dann halt die Personen visualisiert oder die Situation visualisiert und dann vielleicht auch unter anderem beleidigt, wenn man da jetzt die Wut als Schattenanteil im Prinzip sehr, sehr stark verinnerlicht hat. Oder mit der Trauer, dass man da wirklich so diese ganzen traurigen und vielleicht auch selbstkritischen Gedanken endlich äußert. Und da weinen viele Leute schreien auch. Unter anderem ist es aber auch ganz individuell, weil jeder Schatten halt individuell ist. Das heißt, was ich als erstes mit den Leuten mache, ist, dass wir erstmal identifizieren, okay, was willst du zum Beispiel alles nicht sein? Also genau diese Ansätze, die du im Prinzip auch angemerkt hattest. Und das ist dann immer ganz individuell. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Aber auch die Schattenarbeit ist etwas, was man kontinuierlich machen sollte. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, weil ich lege ja auch Karten, die meisten Leute, die haben dann eine Legung und die denken, die Legung wäre im Prinzip schon die Schattenarbeit. Die Legung zeigt aber im Prinzip nur auf, das und das muss alles getan werden und dann kommt die Schattenarbeit ins Spiel. Und das ist so die richtig harte Sache eigentlich.
Ja, das bringt dann die Verantwortung auch wieder zu den Menschen, oder? Weil, also Karten, ich habe da noch nicht so viel, ich sehe vieles auch ein bisschen kritisch, weil ich eben auch sehe, dass viele Menschen dann so die Verantwortung abgeben und so, also so dieses, die Karten sagen jetzt meine Zukunft voraus und dann ist es so diese Selbstermächtigung nicht mehr so da. Ja. Aber ich kann es auf vielen Ebenen machen und dann eben, wenn du sagst, danach beginnt erst die Arbeit, dann ja, sehe ich das auch schon wieder ein bisschen positiver, ja.
Aber im Prinzip hast du vollkommen recht, weil ich sehe das genauso wie du. Ich finde, die meisten Leute, die wirklich auch Karten legen, die legen den Fokus zu sehr auf die Zukunft. Und es macht einfach gar keinen Sinn, weil das Zukunftspotenzial ist unendlich. Und dementsprechend, wie kannst du da einen Menschen, dein Gegenüber, der mit dem vollsten Vertrauen zu dir kommt, so einschränken und seiner eigenen Kraft berauben, indem du den da etwas eintrichterst? Und das ist dann so verankert in deren Verstand, dass die das dann automatisch auch anziehen, aufgrund des Gesetzes der Anziehung. Und dann am Ende des Tages glauben, wow, sie hat alles hervorgesehen. Nein, du hast es einfach so tief verankert in dein Unterbewusstsein, dass du es selbst manifestiert hast. Und deswegen, was ich immer mache, ist sehr psychologisch an die ganze Sache rangehen, weil im Grunde genommen trifft jede Karte auf einen zu. Man kann sehr viel Schattenarbeit mit den Kartenlegungen machen und dementsprechend ist es eher etwas, wir knüpfen jetzt an diesen Sachen an. Das zeigt sich jetzt. Das ist ideal für die Leute, die nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, wo sie gerade anfangen sollen. Und natürlich zeigt sich dann ein bestimmtes Potenzial aufgrund deiner aktuellen Energie. Aber ich habe dann immer so Hacks, dass ich auch Karten ziehe, mit was du tun und nicht tun solltest, um am Ende des Tages trotzdem deine gewünschte Zukunft zu kreieren. Also es ist sehr psychologisch. Logisch eher bei mir.
Spannend. Ja.
Dankeschön.
Ich würde gerne so zu Beginn noch ein bisschen mehr in deine Kindheit gehen, so, also wo du herkommst. Magst du da ein bisschen uns mitnehmen?
Ja, klar, sehr, sehr gerne. Also im Grunde genommen, ich bin die Älteste in meiner ganzen Familie tatsächlich. Das heißt, ich war die Erstgeborene und habe dementsprechend sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu Beginn bekommen gehabt. Dann kam irgendwann meine Schwester dazu und ich hatte das Gefühl, dass meine Mom vielleicht sehr, sehr stark überfordert war, weil meine Mama war tatsächlich irgendwo so der Mann im Haus, in Anführungszeichen, weil sie halt gearbeitet hatte. Sie war diejenige, die im Prinzip meinem Vater aus dem Ausland irgendwo die Papiere etc. geschafft hatte, im Grunde genommen. Und sie war so überfordert, dass sie halt auch gewalttätig dann tatsächlich war. Und das Problem aber bei ihr war, es war nicht so, dass sie einfach nur eine Rabenmutter war, das war sie nicht, sondern es war wirklich so, sie ist ausgerastet, hat wirklich Grenzen überschritten in dem Sinne und kurze Zeit später, es war nicht mal am nächsten Tag oder so, ist sie in Tränen ausgebrochen, hat uns mit Liebe überschüttelt und uns um Verzeihung gebeten und dementsprechend war es halt sehr, sehr schwer für uns selbst, das Ganze auch anzuerkennen, was da im Prinzip vorgefallen ist. Also es wurde immer wieder so ein Pflaster auf eine Wunde geklebt, die dann halt irgendwann mal im Erwachsenenalter auch nicht mehr wirklich zu heilen war. Und ja, also dementsprechend hatte ich schon irgendwo eine schwierige Kindheit, gleichzeitig aber auch so eine liebevolle Kindheit. Aber aufgrund dieser traumatischen Ereignisse, weil es war nicht eine Gewalt irgendwie, die nur einmal im Jahr, selbst wenn, das wäre auch schlimm gewesen, aber es war halt wirklich so eine gefühlstägliche Sache. Und es war auch so schlimm, dass ich im Prinzip mich gar nicht wirklich an meine Kindheit erinnern kann, weil mein Gehirn mich halt davor beschützen möchte. Und ja, deswegen ist, also ich bin der Meinung halt, auch wenn ich das Ganze jetzt so spirituell betrachte, die Mutterenergie ist so wichtig, weil es ist einfach diese Urenergie, es ist unser Urvertrauen. Und das ist so tough, wenn die erste Person, die dein Vertrauen missbraucht hat oder auch dein Herz gebrochen hat, deine eigene Mutter ist. Weil wenn du deiner eigenen Mutter nicht vertrauen kannst, kannst du irgendwo Gott im Universum nicht wirklich vertrauen. Und das macht etwas mit dir. Das ist wie so ein Loch im Herzen, was du halt dann auch als erwachsene Person mit dir trägst und gleichzeitig dann vielleicht auch Personen irgendwie denkst zu lieben, weil sie schlecht zu dir sind. Aber sie haben ja auch das gute Potenzial, weil deine Mutter war ja auch schlecht zu dir, aber hat er danach dich mit Liebe überschüttet. Also es war irgendwie ein sehr, sehr, eine sehr schwierige Kindheit auch. Und gleichzeitig ist halt auch in meiner Kindheit etwas vorgefallen, dass ich halt auch irgendwo sexuell missbraucht wurde. Ich wurde nicht wirklich vergewaltigt, also Gott sei Dank, aber im Prinzip trotzdem so angefasst und man hat halt Sachen mit mir gemacht, die ich halt nicht wollte. Die Sache ist aber auch, dass es eine Person war, die jetzt auch irgendwo keine erwachsene Person war. Nichtsdestotrotz war es etwas, was sich immer jeden Sommer wiederholt hatte. Also es war wirklich in meiner Heimat und ich konnte dann halt auch nicht mit meiner Mutter darüber sprechen, auch nicht mit meinem Vater darüber sprechen, weil da war halt nicht so ein Vertrauen, dass ich meine, dass meine Gefühle zählen, sondern es war halt immer so, deren Gefühle zählen, deren Wut ist berechtigt, deren Trauer genügt dann auch als Reue, um alles zu verzeihen. Und ich hatte dann nie wirklich so einen Ansatz, um mich mit meinen Emotionen zu beschäftigen. Also bezogen auf meine Kindheit jetzt. Das sind so diese Hauptsachen, an die ich mich erinnere. Aber mein Kindergarten hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da konnte ich immer sehr kreativ sein.
War das dann im Kosovo? Also bist du
Genau,
dort
richtig.
aufgewachsen? Okay.
Nein, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber
Ah.
jeden Sommer sind wir halt nach Kosovo geflogen oder gefahren. Und da sind dann halt diese sexuellen Übergriffe zustande gekommen und ja.
Danke fürs Teilen.
Gerne. Danke für die Plattform.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil ich weiß das von mir selbst und du sicherlich auch, oder? Wenn du die Geschichte der Menschen hörst und dann eben jetzt auch bei dir, oder? So dieses, das, wo du herkommst, das bestimmt nicht dein ganzes Leben, deine Zukunft so, sondern da kommen wir dann noch darauf, oder wie du das dann auch geschafft hast. Ich finde es so wertvoll, wenn man das hört, weil das zeigt wirklich, dass alles möglich ist, oder? Und das kann dann Hoffnung geben und Mut. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir unsere Geschichte teilen, ja.
Ich finde das auch so, so wichtig und deswegen liebe ich, dass du einen Podcast hast mit Wer bist du? Weil das ist genau diese Frage, um den Menschen diese Plattform zu geben, ihre Geschichte zu teilen. Und ich finde, die Menschen sollten auch wirklich den Mut haben, wirklich ihre eigene authentische Wahrheit zu teilen. Weil ich persönlich kenne das halt auch, dass man mich die ganze Zeit versucht zu verstummen, auch meine eigenen Eltern. Also meine Mutter sagt zum Beispiel auch bis heute noch so, sie habe mich nicht geschlagen. Also sie hätte es wirklich nur zweimal gemacht. Aber allein die Erinnerungen, die ich da noch übrig habe, sind ja schon mehr als zwei. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen, vor allem auch in ausländischen Familien, einfach Angst davor haben, den Ruf kaputt zu machen, weil da wird einem ja eh immer auferlegt, was sagen die anderen, was sagen die Nachbarn, was sagen die Familienangehörigen. Und ich finde aber, um Generationen von Traumata wirklich zu durchbrechen, muss man sich dieser Wahrheit wirklich bewusst werden, muss man für sich selber einstehen, für sich selbst auch einsprechen, damit eben nachkommende Generationen es leichter haben und wir nicht weiterhin alles unterm Teppich legen.
Genau, sehr wichtig, ja. Ja, wie ist es dann weitergegangen, dein Leben?
Tatsächlich war es dann so, dass ich dann halt irgendwann in die Schule kam, in die Grundschule und auch weiterführende Schule, aber da habe ich halt meine ersten Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Und das war dann halt auch sehr, sehr schwer für mich irgendwie. Und generell muss ich zugeben, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, mich anzupassen. Weil es war so, zu Hause musste ich halt dieses brave Mädchen sein. Und wenn ich dann aber in der Schule dieses brave Mädchen war, war ich zu schüchtern, war ich dann schnell vielleicht auch irgendwie die Introvertierte oder die Außenseiterin auch. Und ja, es war so schwer für mich, dann irgendwie auch Anschluss zu finden, dass ich dann auch in der weiterführenden Schule gefühlt der Hund in Anführungszeichen von den Mitmenschen war. Also ich habe wirklich von allen deren Tabletts immer weggebracht und ich habe alles getan, was man von mir wollte. Ich habe alles getan, um irgendwie gemocht zu werden. Und ja, also rückblickend betrachtet habe ich das Gefühl, dadurch, dass mir so viel Liebe in meinem Elternhaus gefühlt gefehlt hat oder zumindest diese Liebe meinem Selbst gegenüber, wer ich bin oder wer ich war zu dem Zeitpunkt, weil ich habe ja Liebe bekommen, aber nachdem man halt irgendwie mich sehr gebrochen hat. Und dementsprechend dachte ich, okay, um Liebe zu bekommen, muss ich zulassen, dass die Menschen mich verletzen, muss ich zulassen, dass ich gemobbt werde, muss ich zulassen, dass man meine Grenzen überschreitet. Und ich habe gar nichts zu sagen, ich habe keinen Wert. Und das ging halt so lange, bis ich dann auch irgendwann anfing, depressiv zu werden. Also wirklich so in der Pubertät hatte ich dann halt auch angefangen, mich zu verletzen, selbst zu verletzen. Und das Traurige aber in der Hinsicht ist, das war so ein tiefer Hilfeschrei aus meinem Unterbewusstsein. Und meine Eltern wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie sind halt auch sehr religiös, beziehungsweise die mütterliche Familie bei mir. Und die dachten dann halt, ich wäre besessen. Die haben halt nicht darüber nachgedacht, hey, da ist irgendetwas schiefgelaufen oder wir sollten uns mal anhören, was ihr fehlt, sondern es war wirklich so, nee, wir haben alles richtig gemacht, ihr geht es zu gut. Teilweise sind ja auch die Handys die Schuld, ne? Hier die Zeit der Digitalisierung. Und dann wurde ich halt im Prinzip von Hodja zu Hodja gebracht auch, weil ich wollte dann halt auch sterben zu dem Zeitpunkt. Ich wollte einfach nicht mehr leben, weil teilweise war es halt auch in der weiterführenden Schule so, dass ich zwischendurch mal halt noch geschlagen wurde. Und das war dann für mich so erniedrigend, weil ich war kein Kind mehr. Also ich war ja wirklich ein Teenager. Ich durfte gar nichts machen. Ich durfte nicht rausgehen. Ich musste nur zu Hause irgendwie die gute Hausfrau spielen. Und egal, was ich gemacht hatte, es war nie genug. Nichts war genug. Und dann wollte ich einfach nicht mehr sein, weil ich mir gedacht habe, was ist das denn bitte für ein Leben? Ich fühle mich so nicht frei. Ich fühle mich so nicht wohl. Und ja, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch einen Abschiedsbrief im Prinzip geschrieben gehabt hatte. Und da habe ich dann aber auch offenbart, dass ich auf Frauen stehe, weil ich mich einfach mit Frauen so viel besser verstanden habe. Vielleicht habe ich auch irgendwo eine Mutter insgeheim gesucht in den Frauen, ich weiß es nicht. Und ja, als die das dann halt auch alles herausgefunden haben, hieß es erstmal, alles ist in Ordnung, Hauptsache du lebst. Und ich habe mich aber so manipuliert gefühlt im Nachhinein, weil sobald ich wirklich gedacht habe, hey, ich darf so sein, wie ich bin, wow, ich darf lieben, wen ich lieben möchte. Und die passen ja jetzt gerade auf mich auf. Und meine Eltern haben auch so eine abstrakte Liebessprache. Ihre Entschuldigung ist halt wirklich Geld oder halt Geschenke. Und dementsprechend habe ich halt alles bekommen, was ich wollte. Und das war für mich dann halt wirklich so ein Gefühl von, wow, die Welt liegt mir zu Füßen. Und sobald es dann anfing, mir besser zu gehen, kamen halt wie so deren wahren Gesicht heraus. Dann hieß es auch irgendwie, wie unnatürlich es ist, dass ich auf Frauen stehe. Und teilweise musste ich mir auch wirklich ekelhafte Sachen anhören, von wegen, ja, ich müsste doch nur mal mit einem Mann schlafen, damit ich weiß, was wirklich gut ist. Und das halt von der eigenen Familie zu hören, hat dann halt auch nochmal diese sexuellen Traumata getriggert, weil ich mir gedacht habe, wünscht ihr mir gerade eine Vergewaltigung oder was wünscht ihr mir jetzt gerade eigentlich? Und dann wurde ich, wie gesagt, von Hodja zu Hodja weitergeschickt, weil die Familie auch aus dem Kosovo gesagt haben, ja, das
Was ist eine Hoxha?
Das ist im Prinzip ein islamischer Priester. Also,
Ah.
was man mit mir gemacht hat, ist sozusagen, dass man Exorzismen an mir gemacht hat. Da weiß ich halt auch so, dass es so weit ging, dass sie, obwohl die Hodjas, also die Priester, immer wieder gesagt haben, sie hat nichts, war es irgendwie so, als würden meine Eltern das nicht glauben wollen, als wären meine Eltern diejenigen, die mir sagen wollen, du bist nicht normal, du bist besessen und du, der Teufel steckt in dir. Und so wurde ich immer wieder von Exorzismus zu Exorzismus zu Exorzismus geschickt. Und ich erinnere mich auch, wie ich dann mal gehört habe, wie die Hodjas, also diese islamischen Priester, dann gesagt hatten, ja, wenn sie jetzt irgendwie auffällig reagieren sollte, dann ist das ein Zeichen, dass sie was hat. Und als ich das gehört habe, seitdem habe ich mich bemüht, dass ich weder weine, dass ich weder schreie, dass ich weder zittere noch gar nichts. Und das Schlimme ist, dass ich innerlich so zusammengebrochen bin. Also ich hatte wirklich, ich hatte so eine ganze Panikattacke und ich durfte nicht weinen, ich durfte nicht schreien, ich durfte gar nichts machen, weil es dann hieß, ja, dass ich besessen wäre. Das heißt, ich musste mich selber beschützen. Und ja, dann hieß es wieder, sie hat nichts, Gott sei Dank, weil ich ja gemacht habe, was ich da mitbekommen habe. Und trotzdem haben die mich dann eines Tages im Prinzip wie, ich will nicht sagen entführt, weil sie hatten zu mir gesagt gehabt, wir gehen jetzt was Tolles essen und ich liebe Essen. Und dann wurden wir, aber dann war das so eine lange Fahrt und wir sind dann irgendwie in ein anderes Land gelandet und dann waren wir wieder bei einem, diesmal nicht einem Hodja, sondern diesmal wie so einer islamischen Priesterin, also irgend so einer Frau. Oder zumindest dachten sie das. Aber diese Frau, das war tatsächlich eine Frau, die schwarze Magie praktiziert hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich selber noch gar nicht spirituell. Ich wollte eigentlich mit Spiritualität, mit Religion gar nichts zu tun haben, sondern ich kannte halt wirklich nur so dieses Exorzismus, Teufel, Hölle und alles ist falsch. Und als wir bei dieser Frau gelandet sind, das war das gruseligste Erlebnis meines Lebens, weil diese Frau hat mir Haare abgeschnitten, hat diese Haare wirklich mit Schnüren verwickelt und hinter mir war ein Spiegel aufgestellt. Also ich habe so, und ich bekomme jetzt sogar gerade Gänsehaut. Es war so eine gruselige Energie und diese Frau wusste ganz genau, wo meine Narben sind, hat sie aufgezeigt in meinem Körper. Also sie war so, ihre Stimme war so krächzend, so gruselig einfach und dann hat sie irgendwann aber gesagt, so, dass sie meinte sogar, ich wäre in den Teufel verliebt und so, was mich auch alles nochmal getriggert hat. Und sie hat dann aber auch irgendwie etwas von einem Typen erzählt, was gar nicht sein konnte, weil ich ja halt auf Frauen stehe. Und da, ich weiß nicht, es war bestimmt Gott, das Universum, irgendeine Kraft hat mich irgendwie eingenommen und ich bin aufgestanden und rausgerannt. Ich bin rausgerannt und habe geschrien, ich will sofort nach Hause, was soll das? Ich will sofort nach Hause, ich will sofort nach Hause. Dann sind wir nach Hause gefahren und die haben meinen islamischen Lehrer, meinen alten islamischen Lehrer angerufen gehabt. Und er hat das Ganze bestätigt, dass das schwarze Magie ist. Und der hat ihnen gesagt gehabt, sie müssen diese Haarbündel irgendwo verbrennen gehen. Und sie haben das Ganze gemacht. Heute mittlerweile weiß ich aber, dass wenn du Flüche verbrennst, du Flüche eigentlich aktivierst. Und das haben die gemacht. Meine Mutter hat mal wieder geweint und hatte gesagt gehabt, hey, es tut mir so leid vom Herzen. Ich habe jetzt verstanden, dass das nichts bringt mit den Exorzismen. Wir werden das nicht mehr machen, was im Nachhinein aber auch eine Lüge war. Und die haben das Ganze verbrannt. Und ab da fing es an, dass ich psychisch komplett durchgedreht bin. Also ich bin in eine Psychose geraten. Ich fing an zu kiffen. Ich fing an zu trinken. Ich war auf der Zeit auch auf Antidepressiva eingestellt. Das heißt, diese ganze Kombination hat dafür gesorgt, dass ich Stimmen gehört habe, dass ich halluziniert habe. Ich war gar nicht mehr ich selber. Ich war nur noch der Psycho in der Stadt, die Verrückte, die sich doch eh ritzt und sterben möchte und alles Mögliche. Und das war so schlimm, weil ich war gefühlt wirklich verflucht. Ich war wirklich wie gefühlt verflucht. Ich habe über ein Jahr lang jeden Abend Blut gesehen in meinen Träumen, wirklich Menschen sterben gesehen. Ich hab Dämonen gesehen in meinen Träumen. Ich habe teilweise auch wirklich Dämonen sehen können. Und ich war dann wie paralysiert, Schlafparalysen. Also ich habe so gelitten und ich habe jeden Abend geschrien, 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 geschrien. Ich habe immer das ganze Haus geweckt. Und im Nachhinein weiß ich, dass das auch alles darauf zurückzuführen, also zu führen ist. Und
Darf ich dich kurz unterbrechen?
ja, klar.
Nur wenn du darüber sprechen magst, aber ich finde es irgendwie auch wichtig, über diese, ich muss es sagen, kranke Scheiße aufzuklären, was bei diesen Hodjas, hast du gesagt, Hodjas, gell?
Ja.
Nur wenn du willst, was hat man da mit dir gemacht? Also da warst du ja immer wieder, hast du gesagt, und das macht ja richtig Angst. Also ich hatte da schon, also ich fühle da schon richtig etwas und ich habe das nicht erlebt. Also nur wenn du willst, aber einfach so, also ich frage das, um aufzuzeigen, also wo wir stehen in der Welt. So, du stehst auf Frauen und dann wird dir gesagt, dass du vom Teufel besessen bist und du musst immer wieder diese Teufelsaustreibungen machen. Also es ist ja krass. Boah.
Das war auch wirklich sehr, sehr, sehr heftig und ich muss sagen, es ist halt von Hodja zu Hodja unterschiedlich. Letztendlich betrachtet gibt es auch Hodjas, die irgendwo nichts Schlimmes gemacht haben, in Anführungszeichen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, manche Leute haben mir wirklich ganze Tücher über dem Kopf gelegt gehabt und ich musste mir Sachen anhören, die ich nicht hören wollte. Oder es wurden irgendwie Wasser belesen und man hat mich mit diesem Wasser vollgespritzt. Also es war nicht so dieses, hier einfach mal heiliges Wasser oder so. Oder hey, hör dir doch mal dieses Bittgebet an, sondern es hat sich wirklich wie ein Exorzismus angefühlt, weil ich wollte das alles ja gar nicht. Ich wurde dann in einen Raum irgendwie geschickt und da waren eh voll viele Leute Schlange am Warten, was ich auch eigentlich so krass finde, weil man davon ausgeht, dass ein Mensch einen heilt oder was auch immer diese Menschen da gesucht haben. Und irgendwann war ich halt an der Reihe und dann war ich da in einem Zimmer und mir wurden Sachen vorgelesen mit einem Tuch über dem Kopf und auch da hat man darauf gewartet, dass ich eine Reaktion zeige. Ich musste jeden Impuls unterdrücken, ich musste alles unterdrücken, ich musste dann auch bestimmte Früchte oder so essen, die mich irgendwie reinigen sollten oder so. Dann hat man mich auch so mit so einem Wasser die ganze Zeit immer wieder vollgespritzt gehabt oder ja, es war irgendwie gefühlt immer wieder dasselbe. Also man hat immer wieder darauf gewartet, dass ich irgendeine Reaktion zeige, irgendeine Reaktion. Und man wollte diese Reaktion die ganze Zeit aus meinem Körper rauslocken, sozusagen diese Dämonen aus meinem Körper rauslocken. Und ich habe aber alles getan, um gar keine Reaktion zu zeigen. Und das Krasseste halt war wirklich am Ende des Tages einfach nur diese gruselige Frau, weil sie mir halt Haare abgeschnitten hat, während meine Mutter daneben war. Und ihr wirklich spannend zugehört habt, wo ich mir denke, hallo, geht's noch? Das hat gar nichts mehr mit Gott zu tun, das hat gar nichts mehr mit der Religion zu tun. Man vergöttert da irgendwo dann den Menschen, weißt du, auch da, das ist so, du gibst den Menschen die Kraft, dass er dich heilen kann, dass er dir irgendwie den Teufel austreiben kann. Also das war schrecklich, was die Leute da machen. Und ich finde das schrecklich, dass die Leute den Leuten überhaupt hingehen, sich belesen lassen, sich belehren lassen oder sich exorzieren lassen, auch freiwillig. Das, also ich finde es krank, in generell.
Ja, und das ist ja dann auch eben das Gegenteil von dem, was wir beide eigentlich, was wir heute machen oder auch was du heute machst. Dieses, oder alleine, dass du zu jemandem gehst oder auch die Ärzte, oder? Also ich habe nichts gegen die Schulmedizin, Wissenschaft und so, ist
Ja.
auch ein wichtiger Teil, aber da merke ich auch, oder gibt es so ältere Generationen, da ist es noch mehr so, die Götter in Weiß, oder? Und ich
Ja.
gehe zu ihnen und die heilen mich. Aber es geht ja
Ja.
viel mehr darum, dann gibst du immer die Macht ab, oder? Du musst mich jetzt heilen, ich kann das nicht alleine, ich bin irgendetwas, oder eben auch nichts. Und ich
Ja.
kann das nicht, aber es geht ja darum, dass wir eben uns erinnern, wer wir sind und wie machtvoll wir sind. Und dass diese Macht in uns steckt, dass wir diese Kraft in uns haben, dass wir Heilung erfahren können und nicht die irgendwo im Außen suchen müssen.
Ja.
Natürlich, das kann ich alles unterstützen, aber es muss ja aus dir kommen.
Ganz
Oh,
genau.
Das krass, was du erzählt hast. Boah.
Aber du hast das so perfekt ergänzt, weil genau das ist es. Wir geben immer unsere Kraft weg. Und was ich so widersprüchlich einfach an meiner Familie fand, ist, dass im Islam gibt es nur eine Todessünde. Es gibt zwar hier und da viele Sünden, aber da ist es auch immer von ja, islamische Gruppierungen unterschiedlich, ob es eine Sünde ist oder nicht. Aber bei einer Sache sind sich alle einig, und zwar, dass die Todessünde Schirk ist. Und Schirk bedeutet nichts anderes, als Gott etwas beizugesellen. Und die Leute denken sich, oh, das hat damit zu tun, dass ich jetzt nicht an irgendwie mehrere Götter glaube. Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Das bedeutet, dass du auch nicht dein eigenes Ego zum Gott machst oder deinen eigenen Glaubenssatz von, ja, hier die Götter in Weiß, wie du es gesagt hast, oder hier der Hodja, der Priester, der Papst, das und das, die können mich alle heilen. Das ist im Prinzip dann Schirk aus islamischer Sicht betrachtet. Und deswegen fand ich es einfach so paradox, in einem Haushalt groß zu werden, wo die Leute nicht mal wissen, was die predigen, nicht mal wissen, wen sie da wirklich anbeten, aber mir vorwerfen, ich sei vom Teufel besessen. Weißt du, was ich meine? Also es war so traumatisierend, weil ich da, das sind meine Eltern, weißt du? Das ist so das erste Fundament in deinem Leben. Das heißt, deren Wahrheit definiert am Anfang, wer du bist irgendwo, weil du hast da nicht dieses Bewusstsein. Und auch das dann zu verlernen, hey, das bin ich nicht, was meine Eltern versucht haben, aus mir zu machen. Das war so ein Kampf. Und ich bin auch ehrlich zu dir, das ist ein Kampf bis heute noch.
Ja, das Leben lang, glaube ich, ja.
Ja.
Ja. Ja. Wie alt warst du da, als du in dieses andere Land entführt wurdest, kann man sagen?
Also ich glaube, ich war 16 oder 17, nicht älter, oder vielleicht auch 15. Also es waren auf jeden Fall mehrere Jahre, weil es war dann halt auch wieder diese Sommergeschichte, jedes Mal im Sommer halt in Kosovo, ne? Ja, und ich weiß aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da 17 oder 18 war. Das letzte Mal war, dass halt dann meine Mutter Freunde von ihr im Prinzip zu mir nach Hause gerufen hatte, und die sollten mich dann belesen. Und das war nachdem das mit dieser Frau passiert ist. Meine Mutter hatte mir geschworen, sie würde das nie wieder machen. Und dann hat sie mir einfach diese Frau nach Hause gebracht. Die kam einfach in mein Zimmer rein. Und dann hieß es nur so, hey, wir wollen dir nur helfen. Wir wollen nur ein paar Gebete für dich machen. Das ist ja für dich im positiven Sinne. Aber es geht gar nicht darum, dass deine Absicht gut ist. Für mich fühlt es sich nicht gut an. Und ich zähle auch dazu, weißt du? Und ich weiß ganz genau, wie ich dann an dem Tag, wo die nach Hause gekommen sind, habe ich gesagt, ich gehe kurz aufs Klo und dann können wir starten. Und dann bin ich einfach von zu Hause abgehauen. Also ich bin wirklich weggerannt. Ich bin gerannt und gerannt und gerannt. Und das war so, so, so schlimm für mich. Und das Krasse ist, das werde ich niemals vergessen, ich bin weggerannt. Meine Schwester, die war auf jeden Fall meine Stütze, meine Supporterin, die und ihre ganzen Freunde hatten mich eingefangen und bei sich zu Hause versteckt. Meine Eltern haben durch andere Freunde wiederum mitbekommen, wo ich bin, und hatten mich da auf dieselbe Schiene wieder mit, es tut uns leid, komm, wir gehen was Tolles essen und wir machen uns einen schönen Abend. Ihr könnt eure Freunde mitnehmen und wir machen ein Sleepover zu Hause. Und wir haben wirklich die Freunde mitgenommen. Das heißt, ich habe denen geglaubt. Und dann meinten die so, okay, bleib mal nach Hause, wir gehen jetzt mit der Elisa einfach schön Essen holen. Und dann wurde ich einfach in die Psychiatrie gesteckt. Ich war 17, genau, weil ich war nicht 18. Wäre ich 18, hätte ich noch mich selbst ausweisen können. Aber ich war 17. Dann haben die mich einfach am selben Abend in die Psychiatrie gesteckt. Das werde ich niemals vergessen. Also ich muss ehrlich zugeben, es ist halt auch gerade für mich krass, nochmal so darüber zu sprechen, weil das irgendwie nochmal was ganz anderes ist, weil oft vergessen wir halt auch wirklich so, was wir da eigentlich alles erlebt haben und wie sehr es mich geprägt hat. Und natürlich bin ich im Nachhinein jetzt aus spiritueller Sicht sehr, sehr dankbar, weil wäre das mit dieser schwarzmagischen Frau nicht passiert, hätte ich mich niemals mit Magie und Spiritualität auseinandergesetzt. Ich habe das nur gemacht, weil ich nicht mehr Angst haben wollte, weil ich so geplagt von dieser Angst war. Ich hatte so viele Panikattacken. Ich hatte Angst davor einzuschlafen, wegen diesen Albträumen. Also Angst war so schlimm präsent. Und ich wollte dann einfach ganz mutig meine Dämonen konfrontieren und bin halt in die Spiritualität gerutscht. Und deswegen, das hat alles natürlich irgendwo einen Sinn, aber es ist so wichtig, dass man sich da dann auch nicht in diesem Licht- und Liebe-Bullshit verliert, weil es war alles andere als Licht- und Liebevoll.
Ja, deswegen ist eben dann auch die Schattenarbeit so wichtig, oder? Und ich erlebe auch oft in der spirituellen Szene, dass man dann die Schatten zum Licht umwandeln will, aber die Schatten sind ja da, damit sie Schatten sind und die dürfen Schatten sein, aber die wollen einfach auch einen Platz in unserem Herzen, so, ja.
Ja, das hast du so schön gesagt. Und genauso wie du es gesagt hast, es geht ja gar nicht darum, dass der Schatten zum Licht wird, sondern es geht einfach nur darum, dass du dir bewusst über deinen Schatten wirst. Weil letztendlich wollen wir ja in der Spiritualität unser Bewusstsein erweitern. Je größer unser Bewusstsein, umso mehr Fülle können wir sehen, umso mehr Fülle können wir anziehen. Und Fülle bedeutet aber nicht kein Schatten, weil das ist dann wieder diese Illusion der Trennung von nur Licht. Und ironischerweise ist genau das das spirituelle Ego. Und da stecken wirklich gefühlt 90, 99% der spirituellen Menschen einfach. Und das finde ich so gefährlich, weil auch die spirituellen Mentoren, da habe ich nämlich dann auch dieses Jahr noch so viele negative Erfahrungen gemacht, die meinen Schatten dann wiederum auch wieder getriggert haben. Also das ist so, so interessant.
Ja. Wenn es dir irgendwie zu viel wird oder so, dann musst du das sagen, Ben.
Nein, 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 mir wird das nicht zu viel. Ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend irgendwie, sich das alles nochmal vor Augen zu führen. Weil halt meine Mutter, da muss ich zugeben, sie hatte dann halt letztes Jahr sehr starke Depressionen bekommen gehabt, weil meine Schwester ist halt auch, hat sich als Bi entpuppt gehabt und wir sind halt so beide diese schwarzen Schafe der Familie und ja, das war ihr dann irgendwann auch alles zu viel und meine Mutter ist halt auch so eine starke Perfektionistin. Und sie hatte dann wirklich starke Depressionen, ist dann halt auch in Reha gegangen. Und sie hat sich so verändert, muss ich zugeben. Meine Mutter macht selber Atemübungen. Meine Mutter spricht mittlerweile selber über Bewusstsein und Unterbewusstsein. Aber sie kann sich einfach gewisse Schatten einfach noch nicht anschauen. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges bei der Schattenarbeit. Die Schatten sind der Schatten auch aus einem Grund, um dich auch zu beschützen. Weil dein Gehirn will ja nicht, dass du einen gefühlten Tod erlebst. Und deswegen ist man dann ja in diesem Überlebensmechanismus. Und meine Mutter, Generationen von Traumata sind ja nicht so, dass irgendwann jemand einfach gedacht hat, heute bin ich jetzt böse und schlage mein Kind, sondern es wurde ja immer weiter und weiter gegeben. Und meine Mutter, ich bin mir sicher, dass ihr Gehirn das einfach nicht mehr zulassen möchte, weil die ist so eine zerbrechliche Frau gewesen und auch geworden irgendwie. Und jetzt kommt sie langsam selber in ihre Stärke. Und es triggert sie einfach so hardcore, wenn ich dann darüber spreche, was mir vorgefallen ist, weil sie sich gar nicht mehr damit identifizieren möchte. Auch hier wieder die Frage, wer bist du, wer warst du, wer willst du sein? Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen begreifen dürfen, was mir passiert ist, wie ich es erlebt habe, muss nicht dich definieren. Aber es hat mich definiert, es hat mich geprägt. Und ich glaube, wir dürfen alle lernen, dass wir hier miteinander koexistieren dürfen. Weil wir versuchen auch in der spirituellen Szene irgendwie immer mehr die Menschen zu einem Typ erleuchteten Menschen zu konditionieren. Was soll das, weißt du?
Ja. Es sollte ja genau anders sein, dass jeder wirklich sich leben kann. Und zwar, also egal, und das vermisse ich auch so in dieser LGBT, also da sehe ich auch einige Dinge genauso kritisch wie in der spirituellen Szene. Also da wird oft dieses Solidarische gepredigt und jeder darf sein, wie er will. Aber wenn dann jemand eine andere Meinung hat, dann ist es dann auch ganz schnell, also weißt du, wie ich meine, sondern also ich finde, wir sollten, egal wie unterschiedlich unsere Meinungen sind, jeder sollte seine Meinung haben dürfen. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann auch wirklich Demokratie, oder? Und ja, das vermisse ich auch so allgemein einfach in der Welt, oder? Das so auch bei, ich muss es sagen, bei Covid. Oder da war ja auch einfach eine Meinung.
Verdammt. Ja.
Also wie das sagt, Nazi oder Schwurbler und so. Und das sehe ich kritisch, oder? Also wirklich die ganzen Stimmen, die ganzen Experten, die da einfach, ja, die man da einfach hat, wie sagt man, quasi ausgeblendet oder wie, ja, einfach so unterdrückt und man wollte einfach nur so eine Meinung, also egal bei welchem Thema, Es ist so wichtig, dass das einfach alles sein darf, ja. Das, ja.
Ja, definitiv. Du hast das sehr, sehr, sehr schön gesagt, weil wir wollen ja im Prinzip das große und ganze Bild doch sehen können. Und wie können wir das machen, wenn wir nur an einem Puzzlestück die ganze Zeit festhalten? Und ich finde, es sollte eigentlich gefühlt nur eine Richtlinie geben, und zwar, solange du dich selber und andere nicht verletzt, ist doch alles in Ordnung, weißt du? Und das bedeutet aber auch nicht, dass wir jetzt irgendwie dafür sorgen sollen, dass wir die ganze Welt irgendwie nicht kränken, weil manche Leute sind ja schon gekränkt von deiner authentischen Wahrheit. Aber das bedeutet dann halt einfach so, hey, du musst da, diese Menschen sind einfach nicht für dich. Du darfst da differenzieren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, also irgendwie, ich finde es auch sehr, sehr schade. Auf der einen Seite bewegen wir uns irgendwo in die richtige Richtung, aber ich merke halt auch immer mehr, wie diese Welt sehr stark gespalten wird gleichzeitig. Also es gibt so diese Menschen, die da halt schon merken, hey, Diversität ist so wichtig, Vielseitigkeit, aber gleichzeitig dann auch Menschen, die immer eingeschränkter und eingeschränkter sind. Und das spaltet sich jetzt gerade, aber ich glaube auch da, seelisch betrachtet, da, darf und soll das vielleicht auch in gewisser Hinsicht alles sein.
Ja, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht braucht es das für unsere Entwicklung. Und manchmal muss es vielleicht auch wie beim Feminismus zum Beispiel in ein Extrem gehen, damit man dann irgendwann so
Ja.
das Gesunde, sage ich jetzt, oder einfach so, ja, dass sich das dann herauskristallisieren kann, ja.
Ja, das hast du schön gesagt. Das stimmt. Man weiß es nicht. Also eigentlich ist die Zukunft wirklich so ein offenes Buch. Aber was wir halt alle machen können, und das vergessen viele Leute, was du für einen krassen Effekt erzielen kannst, wenn du in deiner Fülle lebst. Weil wenn jeder sich um sich selber kümmern würde, um ihr eigenes Wohlergehen, dann würde es doch jedem gut gehen. Aber wir sind zu sehr mit diesem Helferkomplex und das Außen verstrickt. Oder wir wollen alles im Außen kontrollieren und vergessen dabei, hey, das Außen ist eine Projektion von deinem Innen. Weil wie kann es sonst sein, dass manche Leute sagen, die Welt ist toll, manche Leute sagen, die Welt ist schlecht, manche Leute sagen, das ist richtig, manche Leute sagen, das ist falsch. Ist es jetzt wirklich das Außen, diese objektive Wahrheit? Oder ist es doch die subjektive Wahrnehmung, die dein Objektiv in Anführungszeichen definiert?
Ja, sehr schön gesagt, ja, voll. Ja, und wichtig eben auch, dass dann die Menschen lernen, das, wie du die Welt siehst und das, wie du dich siehst und wie du dich definierst, so, das bin ich, das ist nichts Fixes, sondern eben
Ja.
genau verändern, ja, ups, ja.
Ja, das hast du so cool gesagt. Das ist einfach nichts Fixes. Und man soll sich ja nicht einschränken. Das Leben ist doch langweilig, wenn wir uns in eine Schublade stecken. Ich meine, allein die menschliche Entwicklung, wir waren erstmal Babys, sind langsam groß geworden, haben das Sprechen gelernt. Wenn das alles immer gleich gewesen wäre, dann wären wir ja immer noch heute so Gugu-Gaga-Babys, so. Weißt du? Deswegen, wir sollen uns ja verändern. Und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Energie ja nicht ausgelöscht werden kann, aber sich transformiert. Und
Ja.
deswegen, wenn du dich da limitierst, wie soll da diese richtige Transformation zustande kommen?
Sehr wichtig. Und eben, was du sagst, oder, dass Energie nur die Form wandelt, das heißt ja auch, weil ich glaube, dieses Weltbild vor dem Leben ist nichts und nach dem Tod wird auch nichts sein, oder nur Himmel und Hölle und ja, was auch immer. Also, wenn wir dieses Weltbild quasi verändern, dass wir einfach weiterziehen, dass wir eben noch existieren nach dem Tod, einfach in einer anderen Form, woran auch immer du glauben willst, dann, ich weiß nicht, das kann extrem helfen, weil ich frage mich manchmal, eben gerade also Corona hat mir richtig so gezeigt, wo wir stehen als Menschheit, wie die Menschen ticken und so. Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum halten so viele Menschen auch heute noch, wo so viele Dokumente vom RKI und so, was auch immer, alles da ist, oder? Warum halten die so sehr an dieser Weltvorstellung fest, dass, was auch immer die Politik und so immer das Beste für dich will, wenn du in diesem Mindset so gefangen bist, dieses eben vor dem Leben ist nichts und nach dem Tod ist auch nichts und irgendwie nur in deinem kleinen, eben wenn du noch nicht erkannt hast, wer du wirklich bist, dann musst du ja irgendwie daran festhalten, weil das ist ja alles, was du hast. Also wenn du das dann verlierst, wenn du dann denkst, die wollen vielleicht nicht das Beste für mich und so. Also das ist ja so schmerzhaft und das ist dann Crash, Crash, Crash für dein ganzes System, oder? Deswegen, ich habe auch Mitgefühl mit diesen Menschen, aber manchmal wünsche ich mir, was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Also da bin ich manchmal schon, oh, fühle ich mich so ohnmächtig irgendwie
Ja.
so, ah, weil ich möchte den Menschen helfen und zeigen, oh, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe dich voll und ganz. Und ich habe einfach das Gefühl, das Problem liegt daran, dass die Menschen eben genau Angst vor dieser Frage haben, wer bist du? Die haben Angst davor herauszufinden, wer sie wirklich sind, weil die Menschen heutzutage, die wollen irgendwo kontrolliert werden. Weil wenn es eine Sache gibt, die dich wirklich zum Schöpfer deiner Realität macht, dann ist es dein freier Wille, weil nur das ist die göttliche Essenz in dir. Das ist ja auch die Metapher von Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja eine Anekdote auch für den Menschen selbst, der nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Und wenn die Menschen wissen, hey, warte mal, ich bin ewig, ich war ewig, ich werde ewig sein, dann müssen die ja sich erstmal mit ihren Schatten identifizieren. Sie müssen verlernen, wer sie waren. Sie müssen verlernen, wer man ihnen auferlegt hat, sein zu müssen. Diese Matrix könnte so nicht funktionieren. Und da müssen dann die ganzen Menschen erstmal durch diese eigene Hölle durchgehen, weil Schattenarbeit, weißt du selber, ist nicht Uhu, Licht und Liebe. Schattenarbeit ist wirklich diese pure Hölle, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich sterbe. Und dann im Nachhinein stellst du fest, ich kann nicht sterben. Und das ist dann ja auch so dieses Paradoxon. Ah, okay. Und die Leute wollen das nicht. Die wollen sich nicht mit ihren Schatten identifizieren oder beziehungsweise auseinandersetzen. Sie wollen nicht ihr Ego konfrontieren. Und deswegen leben die dann in diesem 9-to-5-Job, in dieser Matrix, lassen sich kontrollieren, glauben an die Politik und alles Mögliche. Und ja, also das ist es wirklich Angst. Weil letztendlich werden wir alle durch Angst kontrolliert. Und ich glaube, so wirklich Menschen, die tatsächlich erwacht haben, das sind Menschen, die halt schon in der Hölle waren und die wortwörtlich in die Knie gezwungen wurden. Und teilweise auch wirklich Menschen, wie ich es erfahren habe, die einfach auch nicht sterben konnte. Weil auch ich zum Beispiel, ich habe es ja mehrmals versucht, es war ein Fail. Und ich habe nicht wirklich was falsch gemacht, sondern Gott hat mich nicht sterben lassen oder das Universum. Und ich glaube, eben weil wir halt Menschen sind, wir sollen den Leuten dabei verhelfen, die wirklich auch heilen wollen. Weil es gibt diesen einen Satz, du kannst niemandem helfen, dem nicht geholfen werden will. Und die meisten leider wollen keine Hilfe.
Ja, richtig schön auf den Punkt gebracht. Ja.
Dankeschön.
Ja, es macht Sinn und dann musst du ja auch nicht die Verantwortung übernehmen für dich, für dein
Ja.
Leben. Dann kannst du sagen, mein Lehrer damals oder eben meine Mutter und oder dann kannst du so, aber ich, nein, weißt du, so, ich muss nicht hinschauen, ich muss nicht, das ist alles im Außen, oder?
Ja.
Kannst du in dieser Opferrolle sein? Und ja, es macht schon Sinn. Es ist vielleicht punktuell für den Moment der einfachere Weg, aber ich glaube, langfristig ist der andere Weg, der dich wirklich erfüllt. Ja. Der ist vielleicht im Moment schmerzhaft, weil Schattenarbeit, da musst du hingehen, hinfühlen und so, die
Ja.
Arbeit machen. Aber ich verstehe auch jeder, der das nicht machen will. Also immer mehr. Früher war ich noch viel mehr so.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, das ist jetzt aber auch nur so mein Glaube. Ich habe das Gefühl, niemand wird dann wirklich umherkommen. Also du kannst zwar vielleicht in dieser Welt dein ganzes Leben lang in Anführungszeichen verblendet führen und dass du wirklich sagst, ich will diese Verantwortung nicht übernehmen, aber der Moment, wo die Seele stirbt, beziehungsweise die Seele kann nicht sterben, der Moment, wo der Mensch stirbt, wird der Mensch die Wahrheit sehen müssen. Und das wird dann für den Menschen die Hölle oder das Paradies. Und ich glaube jetzt nicht daran, dass die dann auf ewig in der Hölle sein werden, weil, wie gesagt, so, das ist stets sich am Transformieren. Aber damit du ja in das Paradies kommen kannst oder in das Licht kommen kannst, musst du durch die Dunkelheit gehen. Das heißt, die Schattenarbeit, die du dich weigerst, hier zu machen, wird dann im Jenseits umso anstrengender sein. Und deswegen, da tun mir diese Leute eigentlich wirklich irgendwo leid. Und ich denke mir nur so, wow, sehr, sehr dunkler Weg, auf den du da gerade gehst. Und damit will ich nichts zu tun haben. Und deswegen, also ich glaube wirklich, dass am Ende des Tages, auch wenn diese Welt vielleicht irgendwann mal nicht mehr sein sollte, jeder wird die Wahrheit sehen. Und die Wahrheit eben, dass man selbst irgendwo der Schöpfer ist, dass du selbst alles kreiert hast, dass es selbst deine Wahrnehmung war, da wirst du dein Ego facen müssen. Und das wird für viele Leute höllisch schmerzen.
Ja. 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 Ja, also mir hat es damals geholfen, wirklich so eben mir zu denken, okay, Michelle, weil ich war so 2019, ist mein Vater gestorben und ich war damals so am Tiefpunkt meines Lebens und da hat sich für mich so viel verändert und dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, so, was ist, wenn ich vor diesem Leben mir genau diese Erfahrungen ausgesucht habe für meine Aufgabe in dieser Welt, oder? Also, und wenn wir da hinkommen, es kann sein, dass dir richtig, oder so wie jetzt bei dir, du hast so viel Scheiße erlebt. Aber was ist, wenn du dir das ausgesucht hast aus einem Grund? Vielleicht ist es auch einfach Schönreden, ich weiß es nicht. Aber das hat mir dann so gezeigt, oder weil zuvor war ich so im Widerstand und warum passiert mir das und warum ich und so. Also so dieses Opfer meiner Umstände und dieses Denken, was ist, wenn ich mir das ausgesucht habe, hat mich so in meine Schöpferkraft, in dieses, eben ich übernehme Verantwortung und ja, meine Vergangenheit ist geschehen, die ist geschrieben, aber meine Zukunft noch nicht, oder? Aber das hat mir sehr, sehr viel geholfen damals, ja.
Verständlich, weil das ist dann nochmal, ich glaube, es ist auch wichtig, dass du dir diese Frage gestellt hast, was ist, wenn ich mir das ausgesucht habe, weil du sonst vielleicht dann halt auch wirklich versunken wärst einfach, also dass du dich da wirklich hilflos und machtlos gefühlt hast. Und wenn du dann aber wirklich sagst, so hey, irgendwo, ich hatte da auch meine Hände vielleicht oder meine Seele irgendwo war da auch inkludiert und hat das Ganze mit ausgesucht, dann gibt dir das wieder diese Macht zurück. Diese Macht, die eigentliche Wahrheit ist, dass du vielleicht nicht immer menschlich gesehen entscheidest, was dir passiert, aber seelisch betrachtet immer Mitspracherecht hat und immer nicht ein Opfer sein musst, sondern halt wirklich auch ein Schöpfer sein kannst. Und deswegen hast du da wirklich meinen größten, größten Respekt, auch mein Beileid, weil das ist echt ein Verlust, der sitzt sehr, sehr, sehr tief, weißt du, und das dann auch noch kurz vor dieser Corona-Krise, wo du dann auch noch isoliert bist und alles Mögliche, heftig.
Ja, danke, aber gleichzeitig, also das war so der tiefste Punkt, aber gleichzeitig auch so das größte Geschenk. Eben dann auch, oder ich war da am Ende meiner Ausbildung gezogen und eben dann kam gerade alles auf einmal und Corona noch und so und dann, aber das hat mich so zurückgeworfen auf mich und ich habe mir eben immer wieder die Frage gestellt, deswegen heißt auch der Podcast so, wer bin ich? Wer ist Michelle wirklich? Oder und so. Ja, aber um mich geht es heute gar nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen über dich. Was hat dann wirklich dazu geführt, dass du in die Heilung gekommen bist? Wo war so dieser Punkt, wo sich dein Leben so verändert hat?
Das war tatsächlich, als ich Hals über Kopf verliebt war in ein Mädchen hier aus Kosovo. Und ich glaube halt, weil ich halt so gerne Zeichen deute, ist halt alles mit dem Kosovo verbunden. Weil hier in Kosovo war zum Beispiel dieser sexuelle Missbrauch. Hier in Kosovo waren diese Exorzismen. Meine Eltern kommen aus dem Kosovo und haben die Mentalität aus dem Kosovo nach Deutschland gebracht, sage ich jetzt mal so. Und dann war hier halt einfach eine Frau, die ich so sehr geliebt habe. Dann war da halt auch dieser Clash mit meiner Sexualität. Und das alles war so karmisch verstrickt. Also es war wirklich, ich weiß, dass das meine karmische Partnerin war. Und ich war aber Hals über Kopf in diese Frau verliebt. Und sie war so nicht davon überzeugt, dass das funktioniert, weil ihre Mom will da ja, dass sie einen Mann hat. Und dann halt auch diese ganzen, es war wie so mein Spiegel im Grunde genommen. Und diese Kraft, die ich nicht für mich hatte, habe ich dann für sie aufbringen können. Und ich habe dann halt auch mein Buch ja geschrieben gehabt, wegen ihr. Und habe mit TikTok angefangen, wegen ihr. Ich habe wirklich irgendwie mich in dieses Kaninchenloch gewagt, wegen ihr, weil ich ihr unbedingt einen Lichtblick verschaffen wollte, um ihr zu zeigen, es ist möglich. Wenn du mich willst, dann können wir das schaffen? Am Ende hat es natürlich nicht geklappt, weil sie meine karmische Partnerin war. Aber ich werde ihr auf ewig dankbar sein und ich werde sie niemals vergessen. Heute weiß ich auch, dass es nicht die Liebe war, aber es war diese Illusion der Liebe, die mich zu meiner Selbstliebe katapultiert hat. Und das war dann für mich so der Anfang in diese spirituelle Reise, spirituelle Szene. Ich fing mit Karten an, mit TikTok und Social Media und allem Möglichen. Also es war halt die Liebe letztendlich. Genau die Liebe, die mir gefehlt hat, ja, habe ich dann irgendwann irgendwo gefunden oder zumindest es gedacht. Und ja, heute bin ich halt die, die ich jetzt heute erstmal bin.
Danke.
Dankeschön. Ja, danke dir, wie gesagt, für diese Plattform. Das ist so cool irgendwie. Voll interessant.
Ich schätze das auch gut sehr, ja. Ja. Also, du hast gesagt, sie hat so zu deiner Heilung beigetragen und auch zu deinem, vielleicht auch so zu deinem inneren Outing irgendwo, oder war das schon so, also wann wusstest du so, dass du auf Frauen stehst? War das so mit ihr oder schon irgendwie schon immer oder?
Also gefühlt muss ich zugeben, eigentlich schon immer. Ich weiß auch, dass ich mal im Kindergarten mit einer Freundin einfach so getan habe, als würden wir heiraten und wir haben uns dann so auf den Mund geküsst oder so. Und in der Grundschule hatte ich auch so einen Crush auf eine, die war, glaube ich, so 2 Stufen über mir und ich war einfach richtig so, die ist so hart, wo ist sie auf dem Schulhof? aber so richtig, richtig, richtig habe ich das Ganze mit 16 gemerkt, weil da hatte ich dann halt auch meinen ersten Kuss und ja. Dann aber wiederum, sie war wirklich so die Person, die ich wirklich abgrundtief geliebt habe. Und ich möchte aber noch ergänzen, sie hat mir tatsächlich nicht wirklich Liebe gegeben. Also sie war wirklich sehr, ich will jetzt keine Diagnose machen, das steht mir gar nicht zu, aber sie hatte schon narzisstische Symptome. Sie hat sehr stark vielleicht auch meine Mutterwunde getriggert. Aber dadurch, dass die mir halt, dadurch, dass ich ihre Liebe so sehr wollte, habe ich halt alles gemacht. Ich bin dadurch halt wirklich so in meinen Schöpfermodus gekommen, weißt du? Und das war halt sehr essentiell. Ich habe auch 4 Jahre wirklich gelitten und aber im Nachhinein habe ich durch den Schmerz, den sie mir irgendwie gegeben hat oder den ich wegen ihr halt erleiden musste, habe ich halt wirklich wieder ins Licht finden können.
Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Weil wenn jetzt Menschen zuhören, die eben noch so in ihrem Schmerz gefangen sind, und wir haben jetzt zuvor gesprochen von dieser Schöpferkraft und du kannst dein Leben verändern und was auch immer, was würdest du so einer Frau jetzt zum Beispiel mitgeben, die eben noch so an diesem Punkt steht, sie ist noch so Opfer ihrer Umstände und sie weiß nicht und sie ist überfordert und ja.
Also ich finde, es ist sehr, sehr, sehr wichtig für jede Person da draußen, die das Gefühl hat, sie hat die Liebe verloren, weil das ist ja dieses Gefühl, was man dann verspürt, wenn man da leidet, dieses Gefühl von, ich bin nicht liebenswürdig, ich kriege keine Liebe. Es ist wirklich so diese Abwesenheit der Liebe. Man darf niemals vergessen, man vermisst nicht die Person, sondern wir vermissen das Gefühl, dass diese Person in uns selbst ja, aktiviert hat, sage ich jetzt mal so. Und wenn die Person nicht mehr da ist, denken wir, dass die Person jetzt das Gefühl der Liebe mitgenommen hat und hat uns der Liebe beraubt gefühlt. Aber es ist sehr wichtig, dass wir vergessen, also nicht vergessen, dass die Emotionen, die wir fühlen, dass wir die alle in unserem Körper haben. Und ich sage dann halt auch immer den Menschen, die zu mir kommen, es ist wie bei alles steht Kopf. Diese ganzen kleinen Menschen in unserem Kopf, die die Emotionen verkörpern. Das sind deine Emotionen, die dir niemand nehmen kann. Die können herausprovoziert werden, die können getriggert werden, die können halt wirklich auch liebevoll herbeigerufen werden. Aber es sind deine Emotionen. Und wir dürfen aber durch diesen Schmerz erstmal gehen, dass wir nicht irgendwie versuchen, uns in unserem Kopf einzureden, ja, die Person ist es ja eh nicht wert und ja, anscheinend ist ja diese Emotion eh in mir, dann ist ja alles in Ordnung, sondern wir dürfen nicht vergessen, du bist nicht nur dein Verstand, der alles besser weiß, sondern auch dein Herz, der die Dinge manchmal auch anders fühlen kann. Und da darf man in diese Balance kommen. Also ich empfehle den Menschen einfach wirklich, leide, leide, schrei, wein, schlag in dein Kissen hinein, hol diese Emotionen raus. Und mach das nicht, weil du denkst, oh, ich weine der Person hinterher. Nein, du weinst deiner Seele hinterher, weil du ganz genau weißt, du hast das nicht verdient, so behandelt zu werden. Es ist die größte Form von Selbstachtung und Selbstrespekt, sich zu gestatten zu weinen, sich zu gestatten zu leiden, weil du dir dann eben anerkennst, du brauchst eine Pause. Das ist ungerecht, was dir passiert ist. Aber wenn du dir die ganze Zeit einredest, nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut, dann bist du eigentlich wie so eine strenge Mutter oder ein strenger Vater, der sagt, nein, keine Pause, du musst jetzt machen, du musst jetzt putzen und hier Kinderarbeit oder sonstiges. Das geht gar nicht. Und ja, ich würde einfach den Leuten wirklich sagen, trau dich in diesen Schmerz zu erforschen. In dem Wissen, dass die Liebe und die Heilung, die du so sehr willst, dass die bereits da ist in der Zukunft. Aber um diese zu erzielen, musst du halt durch den Schmerz, weil der einzige Ausweg ist wirklich mittendurch.
Ja, richtig, ja. Sehr schön gesagt, ja.
Dankeschön.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, oder immer, ist ja immer wieder, aber gerade damals, 2019, ich hatte so eine Angst, all diese Gefühle zuzulassen, weil ich hatte auch Angst, irgendwie darin verloren zu gehen oder die Kontrolle nicht zu haben und so. Und, aber das, oh, also ich kann das nur bestätigen. Dahinter, wenn du das fühlst, da ist dann die Liebe und die, all das, was du eigentlich willst, ist dahinter. Deswegen, du hast das so schön erzählt, ja.
Dankeschön. Ja, es gibt auch diesen Spruch, ne? Du willst es nur deshalb so sehr, weil du es in der Zukunft bereits hast. Und wir dürfen dann aber nicht vergessen, es ist die Zukunft. Das heißt, arbeite mit dem, was du in der Gegenwart hast, in dem Wissen, du kommst an diese Zukunft. Du kommst da an. Also ja, das ist, und ich glaube, was da auch sehr wichtig ist, weil du das ja auch angemerkt hattest, ich hatte auch, bei mir war es auch im Übrigen 2019, dass ich sie überhaupt kennengelernt hatte, weißt du. Und ich hatte aber auch so Angst vor diesen Gefühlen. Aber was mir halt sehr, sehr stark geholfen hat, ist halt wirklich dieser Fakt, der in mir so verankert ist, auch aufgrund der Religion, dass ich halt nach dem Tod weiterleben werde. Das bedeutet, ich konnte mein Gehirn immer austricksen, wenn es mich wieder in den Überlebensmechanismus stecken wollte, von wegen, nein, das ist jetzt zu schmerzhaft, konnte ich mich beruhigen in dem Wissen, hey, du kannst nicht sterben, also fühl das jetzt. Und es hat sich angefühlt halt wirklich wie der Tod. Also ich habe so oft diese Momente erlebt von Tod und Wiedergeburt gefühlt. Das ist so interessant.
Ja, aber das sind ja eben dann genau diese Momente, wo diese Versionen von uns, die wir nicht wirklich sind oder die wir waren bis da, aber es ist nicht unsere Essenz, es ist nicht alles, wozu wir hier sind. Also die dürfen dann sterben und etwas Neues, so noch potenter oder wie kann man sagen, so noch mehr du wirst dann wiedergeboren quasi, ja.
Spannend. Ja, genau. Das ist so schön, ich liebe es wirklich. Also das ist etwas, das wünsche ich mir einfach für jeden. Und ich weiß, jeder wird das irgendwann erzählen. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber wir alle steuern darauf hinzu.
Ja, voll. Ja. Wie kam das dann dazu, dass du, also heute gibst du das ja Menschen weiter in verschiedenen Formen, wie kam das dazu?
Also tatsächlich erinnere ich mich daran, dass ich damals einfach mal mit Kartenlegungen auf TikTok begonnen habe und die Leute haben das irgendwie so gefeiert, dass ich mir gedacht habe, hey, vielleicht kann ich das ja auch 1:1 machen. Also es war wirklich einfach wie der Sprung ins kalte Wasser. Ich habe es einfach gemacht und habe es dann einfach angeboten. Und damals habe ich dann halt auch mit kleineren Preisen angefangen, weil ich muss ja erstmal eine gewisse Sicherheit auch erlernen und ein gewisses Gespür dafür entwickeln. Und dann habe ich halt gemerkt, so je mehr Kundschaft kam oder je mehr Erfahrung ich auch gesammelt habe, wie sich auch meine Legungsmethodiken verändert hatten. Und ja, irgendwann konnte ich dann das Ganze ganz anders machen, ganz anders strukturieren. Dann kamen andere Ideen dazu. Und jetzt mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wenn ich neue Ideen habe, dann biete ich das einfach auch an. Weil du weißt nie, ob es vielleicht auch nur einer Person das ganze Leben verändern wird.
Ja. Ja. Gibt es irgendetwas, worüber du gerne noch sprechen möchtest?
Ich würde sehr gerne vielleicht noch erwähnen, was dieses Jahr im Prinzip passiert ist, weil das war für mich die Krönung, weswegen ich auch aktuell ein zweites Buch schreibe, auch in Anbetracht auf diese Thematiken. Und zwar habe ich halt sehr negative Erfahrungen mit spirituellem Coaching gemacht. Und das hat mich halt so kaputt gemacht, weil ich diesen Menschen wirklich geglaubt habe. Ich will einfach nur, dass die Menschen wirklich wissen, nicht jeder Lehrer ist ein guter Lehrer. Nicht jeder Mensch, der etwas anbietet, wird dir helfen, auch wenn die anderen Menschen helfen können. Weil nicht, die Menschen sind halt einfach nicht Gott oder das Universum. Das bedeutet, nicht jeder kommt mit jedem klar. Nicht jeder kann dir helfen. Und ich habe das Gefühl im Nachhinein, diese Menschen haben wirklich das Schlimmste aus mir irgendwo herausgeholt. Und das Schlimme ist, sie haben das halt wirklich bewusst gemacht. Also es war wirklich so dieses, wir triggern dich bewusst, wir wollen dein Potenzial herausholen. Und ich habe das Ganze mitgemacht, weil ich selber erstmal in dieser Schiene war von Licht und Liebe und kein Ego. Und da habe ich halt auch nochmal gemerkt, wie sehr es mich bis heute halt noch verfolgt, dass diese religiösen Traumata halt mir widerfahren sind, weil ich halt bloß nichts mit dieser dunklen Seite irgendwo selber zu tun haben wollte. Und diese Menschen haben halt genau da angeknüpft. Und ich finde es deswegen hier auch nochmal so ein Appell an die Menschheit, bitte beschäftigt euch mit euren Traumata, weil Menschen können das gegen euch nutzen. Menschen können so gefährlich sein, vor allem auch in der spirituellen Szene, weil die auch teilweise dann eine große Reichweite haben und man denkt sich so, okay, die wissen ja, was sie tun. Aber eine Sache möchte ich hier nochmal anmerken. Wissen und Gefühle, also Herz und Verstand, muss differenziert werden. Die Menschen, und das kann ich auch sagen, diese Menschen, die in meinem Leben waren, ihr Wissen war Gold wert, aber ihr Herz mir gegenüber war nicht unbedingt am richtigen Fleck. Und das kann auch daran liegen, dass sie ihre eigenen Trigger hatten, ihre eigenen Traumata haben. Ich bin auch nicht immer ganz leicht, niemand von uns. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du immer auf dein Herz achtest, dass jeder bitte immer darauf achtet, lässt die Person mich gerade gut fühlen? Und wenn du dich schlecht fühlst, dann kann die Person noch so sehr sagen, es ist für dein Potenzial, es ist für dein Bestes. Lasst euch nicht manipulieren, weil die größte Manipulation findet halt wirklich hier so in unserem Ohr statt. Also so alles, was wir hören. Und das geht direkt ins Herz. Und da müssen wir einfach wirklich aufpassen. Das ist so das, was ich den Leuten mitgeben möchte, weil ich dann auch sogar so manipulierbar war. Oder vielleicht hatten die auch irgendwo recht, aber es hat mir einfach so wehgetan, dass ich dann im Nachhinein sogar mich bei den Leuten teilweise entschuldigt habe, obwohl ich nichts falsch gemacht habe und dann aber auch ignoriert wurde, was dann auch wieder bestätigt hat, so hey, warum muss ich jetzt wieder hier der Klügere spielen, weißt du? Und ja, also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin das Ganze immer noch am Verarbeiten, weil ich mich sehr, sehr schwer tue, diesen Menschen irgendwo zu vergeben, weil die halt wirklich alles in mir getriggert haben, alles, alles, alles nochmal. Aber ich finde es wichtig, das zu erzählen, weil das zeigt halt auch nochmal, egal was oder egal wer wir denken, wer wir sind, oft passieren Sachen, die das Ganze dann halt auch nochmal, ja, zum Einbruch irgendwie bringen. Und man dann immer wieder in diese Spirale kommt, hey, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Oder mit was möchte ich mich nicht mehr identifizieren? Und dass es halt wirklich so ein stetiger Weg ist, dass ich weiß, was sich gut anfühlt und schlecht anfühlt jetzt gerade, aber eigentlich nicht weiß, wer ich morgen und übermorgen sein werde. Und ich glaube, wir sollen das alle nicht wissen, weil es sonst einfach keinen Spaß macht.
Ja. Ja, wichtig, wichtig. Also ich habe bei mir selbst gemerkt, zu Beginn war ich auch noch so naiv in dieser Szene, weil ich dachte, ja, also das sind die spirituellen Menschen, oder da wirst du so empfangen und die, ja, keine Ahnung, da darfst du wirklich sein, wie du bist. Aber wir haben ja in dieser Szene, und deswegen, ich zähle mich so ungern mit dazu, weil ich so denke, ich will nicht in diese Schublade, das bin ich nicht. Weißt du, so, ah. Also so viele Regeln, wie du sein musst und was der richtige Weg ist und trage nur noch weiß oder keine Ahnung. Also so viele Dinge, oder? Ah, ja, ist wichtig, was du sagst. Und auch, dass wir, egal wer was sagt, dass du, hast du auch gesagt, dass du immer auf dein Herz hörst. So, das weiß schon, was richtig ist. Da kann jetzt, egal wer, irgendein Guru etwas sagen, wenn es nicht mit dir übereinstimmt. Also dann nimm das nicht. Also nimm immer nur das, auch jetzt die Menschen, wenn du das hier hörst, aus diesem Interview, wenn du etwas gehört hast, was dir nicht dient, scheißegal, dann nimmst du das nicht mit, dann nimmst du das mit, was dir dient, oder? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, ja.
Danke auch dir, du hast das wunderbar ergänzt. Weil genau das ist es so. Ich finde auch, die spirituelle Community wird immer mehr wie die Religionen eigentlich, nur halt in Spiritualität und Energie verpackt. Und deswegen auch da nochmal, was du gesagt hast, bleib dir selber treu, sei authentisch, sei vielseitig. Es gibt kein richtig und falsch. Nur für einen selbst. Und das ist halt dein eigenes richtig und falsch, dein eigener innerer Kompass. Und solange wir das den Leuten nicht auferlegen, können wir für uns differenzieren. Das sind meine Leute, das sind meine Situationen, das fühlt sich gerade für mich gut an und kann sich jederzeit verändern, wie wir uns selbst, im besten Falle.
Ja, toll. Ja, und eben auch dann, wenn du solche Kurse buchst oder so, wo dir gesagt wird, das und das und das ist der richtige Weg. Also, das können sie sagen, aber das muss nicht sein, dass es für dich der richtige Weg ist. Also, ich halte sowieso nicht so viel davon, sondern ich bin eher der Fan von richtige Fragen stellen und dann oder schon auch Dinge mitgeben, die mir dienen, aber dann nie sagen, das ist jetzt die einzig wahre Wahrheit und so musst du das machen und es gibt nur diesen Weg. Schwierig, weil dann ist auch wieder nicht Selbstermächtigung für den anderen, oder? Also dann sage ich weiß, was für dich richtig ist und das ist falsch, finde ich, ja.
Ja, das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr wichtig.
Ein Schlusswort von dir für die Menschen.
Ein Schlusswort. Also, das ist jetzt ein Zitat tatsächlich, aber solange es nicht gut ist, ist es definitiv nicht das Ende. Und generell das Ende, so wie wir es uns vorstellen, gibt es halt einfach nicht. Und ich will einfach nur, dass die Menschen wissen, du bist gut und richtig und wichtig, so wie du bist. Und steck dich selbst einfach niemals in eine Schublade. Du bist unendlich, du bist das gesamte Universum, das sich selber erfährt. Und deswegen soll sich jede Seele erfahren dürfen. Und sich selber den Segen auch dazu geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gebe dir den Segen, dich selbst zu erfahren. Und das auf deine individuelle Art und Weise, indem du auf deinen eigenen inneren Kompass hörst. Und das ist im Übrigen auch Vertrauen. Vertraue dir selber so sehr, dass alles zu dir kommen kann, was im Einklang und in Resonanz zu deinem inneren Kompass ist. Weil auch das ist das Gesetz der Anziehung.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
Danke dir. Wirklich,
Das
also
war
großartig.
richtig nährend, richtig. Ja, einfach ganz schön. Ich finde es so wichtig. Ich glaube, gerade wir Frauen, wir Schwestern, also wir alleine sind schon so machtvoll. Aber wenn wir uns verbinden und etwas gemeinsam kreieren, dann, oh, das ist so, oh, powerful einfach. Das ist so schön.
Ja,
Danke.
finde ich auch. Deswegen danke, danke, danke dir, dass du uns eine Stimme gibst, weißt du, dass du uns fragst, wer bist du? Und ich freue mich auf alles, was einfach noch kommt. Und das war sehr heilsam für mich. Ich danke dir.
Für mich auch, ja. Oh, ich hatte so oft Gänsehaut und ah, ich war voll, voll drin, ja. Danke.
Ich
Ja.
habe es gespürt. Danke dir.
Wann kommt dein zweites Buch?
Also
Weißt
im besten Falle noch dieses Jahr. Ich habe kein genaues Datum, aber ich werde mein Bestes daran setzen, dass es dieses Jahr noch veröffentlicht wird.
Schön, ja. Kannst du mir Bescheid geben, dann werde ich das, sobald es da ist, auch noch verlinken und all deine
Danke.
Dinge sowieso, ja.
Sehr, sehr
Wirklich
gerne. Danke dir.
deine Zeit und deine Geschichte und dass du so, du hast es so offen geteilt, so ehrlich und so verletzlich. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, weil eben da draußen sind so viele, also alleine wenn eine Frau da draußen ist, die das hört und der das dient, oh, ist es einfach so schön, so wirklich.
Ja, vor allem damit auch die Leute wissen, so hey, wir alle leiden irgendwo und unser Schmerz wird nicht länger ignoriert. Vor allem Frauen, wie du es gesagt hast, weißt du, wir Frauen mussten viel zu lange unseren Schmerz unterdrücken, unsere Bedürfnisse. Aber auch wir haben eine Stimme und wir holen uns unsere Kraft zurück.
Ja, yes. Voll. Und eben nicht, was ich auch oft sehe, eben nicht dann als die besseren Männer, sondern wirklich als Frauen. Wir sind
Ja.
anders. Diese Andersartigkeit dürfen wir wirklich zelebrieren, ja, und leben. Ja, ganz
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Period.
danke, wirklich danke, Elis.
Danke
Ja.
dir, Michelle. Danke.
Cut.
Cut.
Danke schön, wirklich
Oh,
so
das war
schön.
sehr, 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 sehr schön. Wirklich, ich finde das so cool.